SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Werk, und zwar zu einem äußerst eigenwilligen Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin Sabrina Ora Mark, die für ihre Prosa in den Vereinigten Staaten schon einige Preise erhalten hat. Happily heißt das Buch aus dem Residenzverlag, das die, das muss man wirklich betonen, preisgekrönte Schriftstellerin Esther Kinski ins Deutsche übertragen hat und das auf Platz 3 der SWR-Bestliste steht. Eine persönliche Geschichte, Gedankenstrich, mit Märchen, lautet der Untertitel des Bandes. Klaus Nüchtern, das müssen Sie uns zunächst einmal erklären. Worum geht es in Happily und welche Rolle spielen darin nun die Märchen?
Das ist eine gute Frage, worum geht es da? Also das lässt sich mit ganz sicher nicht so leicht nacherzählen wie das vorige Buch und auch die folgenden, würde ich mal behaupten. Vielleicht kurz zur Autorin. Sabrina Ora Mark ist 1975 geboren, ist also 50 Jahre alt. Sie ist Jüdin. Sie hat offensichtlich, das kommt einmal vor und es ist auch ein ganz offen autobiografisches Memoir. Ich plaudere da jetzt keine Indiskretionen aus. Sie erwähnt einmal, dass ihr Großvater von einer österreichischen Bank sozusagen Wiedergutmachungszahlungen erhält. Also offensichtlich ist er ein Holocaust-Überlebende. Sie ist verheiratet mit Reginald McKnight, einem Schriftsteller, der ist um einiges älter als sie und ist ein Schwarzer. Auch das spielt eine Rolle. Und die beiden haben gemeinsame Kinder. Wichtig ist auch, es klingt jetzt, wie gesagt, alles, als würde ich da irgendwelche Intimitäten ausplaudern, aber das wird auch alles in diesem Buch thematisiert. Wichtig ist auch, dass er davor zwei andere Frauen hatte. Das spielt irgendwie für die Erzählerin keine geringe Rolle. Mit Märchen, also das sind 2 Dutzend kurze Texte, jeweils mit einer Überschrift. Und ja, die Märchen, die beziehen sich eben alle auf Märchen. Also sie haben da quasi aufgefahren, was es zu bieten gibt. Also von Charles Perrault, der große Franzose, der die Märchen gesammelt, den Gebrüdern Grimm, bis hin zu den Kunstmärchen eines Hans Christian Andersen, aber auch Peter Pan, sogar Disney-Verfilmungen. Und die Autorin hat offensichtlich ein, ja, man kann durchaus sagen, ein profundes Interesse und ein geradezu philologisches Interesse an Märchen. Und diese Märchen, die liefern quasi die Matrix, in der sie sozusagen ihr eigenes Schicksal oder ihre eigenen Erfahrungen mit der Familie hineinmontiert. Also es passieren ganz schlimme Dinge. Es gibt mehrere Krebsdiagnosen von geliebten Verwandten. Es gibt Großmütter, die sterben. Es gibt dann, und das ist sozusagen eigentlich im letzten Viertel, würde ich sagen, gibt es dann ein bisschen so etwas wie einen sich einschleichenden Realismus beziehungsweise so ein bisschen eine Narration. Über 2 Drittel oder 3 Viertel kommen die Figuren natürlich immer wieder, aber es gibt also nichts so wie einen durchgängigen Handlungsfaden. Am Schluss ist es klar, der Hintergrund dieser Erzählungen ist die Corona-Krise, ist der Umstand, dass sie jetzt halt sozusagen, die Kinder sind im Homeschooling, sie sind einsam, es tauchen dann Figuren auf, ein Virus, ein gekröntes Virus.
Ich weiß nicht, ob Sie sich das jetzt schon vorstellen können. Eine schwarz-jüdische Patchwork-Familie, nicht ganz typisch, im amerikanischen Süden, mit Märchen und in deutscher Übersetzung mit Esther Kinski. Wie sich das anhört, werden wir nun erleben und hören. Aus Happily liest Isabelle de May, bitte sehr.
Unterm Strich. Wenn wir keine Gesetze hätten, sage ich zu meinen Kindern, dann stünden wir alle im Regen und redeten mit den Wolken. Aber was ist, wenn der, der Gesetze macht, böse ist? Wenn er uns ohne jeden Grund hasst? Was, wenn er Kinder hasst und braune Menschen? Ich lernte als Kind in der Yeshiva, was die Nürnberger Rassegesetze waren. Und ich lernte, wie diese ursprünglich zum Schutz von deutschem Blut und deutscher Ehre gemachten Gesetze wie ein Virus immer weitere Gesetzesableger bildeten. Juden durften keinen Kuchen kaufen. Juden mussten ihre Pelze, Wollkleidung, Schreibmaschinen, Telefone, Fahrräder, Autos, Radios, Hunde, Katzen und Vögel abliefern. Jüdische Kinder durften nicht zur Schule gehen. Und ganz zuletzt, Juden durften nicht leben. Ich glaube, ich war 9. Ich hatte einen Hund. Ich würde den Hund verstecken, beschloss ich. Ich würde alle Gesetze brechen. Ich würde dafür sorgen, dass es immer Kuchen für meine Brüder gab. Ich würde leben. Mein Verhältnis zu dem Wort Gesetz ist immer belastet gewesen. Ich habe es immer mit einem Gähnen assoziiert, das scharfe, spitze Zähne bloßlegt. Oder mit einem riesigen rosa Radiergummi, der mich ausradieren konnte. Ich möchte nicht in den Traum von jemand anders gehören, sagt Alice in Alice hinter den Spiegeln. Der rote König, eine Schachfigur im Schachbrettland, schläft und Alice hat nicht übel Lust, ihn aufzuwecken und zu sehen, was dann geschieht. Wenn ein Land zum unendlichen Traum eines Königs wird, rütteln wir den König dann wach? Oder lässt man den König besser schlafen und begibt sich auf 10 Spitzen hinaus in den Wald, wo die Dinge keine Namen haben, hält die Bäume fest und hofft, dass wir nicht verschwinden? Alice überquert Spielfelder, die mit abgebrochenen Sätzen und Sternchen markierte Bäche und Flüsschen sind, und der rote König wacht nicht auf. Märchen sitzen auf der Spitze eines wackligen Türmchens aus Gesetzen, die, wie es den Anschein hat, allesamt nach Lust und Laune entworfen und erlassen worden sind. Märchen fallen nur aus einem Grund nicht von der wackligen Höhe hinunter. Ist nämlich einmal ein Gesetz erlassen, so bleiben die Bewohner der Geschichte unter dessen Bann, bis dieser gebrochen werden kann, bis der Träumende erwacht. Die Einwohner von Märchen haben lang genug unter diesen Gesetzen gelebt, um zu wissen, dass die Geschichte, in der sie sind, ihr Fairy Tale, ein Y an das Wort Fair genäht hat, einen seltsam geformten Flügel, der die Fairness davonträgt. Das Wort Fairy wurzelt im Fatum, dem Schicksal, doch wird es vom Zauber emporgehoben. So weht der Wind.
Isabel de Mee las aus Sabrina Ora Marx' Prosaband Happily, der für den österreichischen Residenzverlag von Esther Kinski ins Deutsche übertragen wurde und der auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Dezember steht. Vielen Dank. Helmut Böttiger, wir folgen Eleonor, so heißen die beiden Söhne der Autorin, auf ihren Abenteuern. Dann begegnen wir ja ganz konkret Wölfen, Prinzessinnen. Wir haben es gehört, Alice und auch Rumpelstilzchen kommt einmal vor. Inwieweit sind diese Märchen nun der erzählerische Schlüssel zur beschriebenen Gegenwart?
Also erstmal ist die beschriebene Gegenwart die Familie. Die steht extrem im Mittelpunkt. Über den Rahmen der Familie geht eigentlich relativ wenig hinaus. Aber in den Familienstrukturen werden dann Parallelen zu Märchenwelten entdeckt. Und das sind ja relativ kurze Kapitel, in denen ein Segment aus dem Familienalltag herausgenommen wird und sofort mit Märchenmotiven verknüpft wird. Die jüdische Geschichte spielt da eine sehr große Rolle. Und in dem ersten, glaube ich, auch längsten Kapitel eines der Kinder baut so Geistermenschen und das wird sofort mit dem Pinocchio-Motiv in Verbindung gebracht. Also eine konkrete Familiensituation findet sich wieder in mythischen Märchenstrukturen, die sowas Zeitloses haben. Und da passiert dann ein Anschlag auf eine Synagoge und es wird dann der Erzählerin bewusst, sie leben in einer Blase und es kommt dann übergangslos eine andere Assoziation, nämlich der Buchstabe Aleph, der eine bestimmte Bedeutung hat im Zusammenhang mit Tod, nämlich das Wort Wahrheit und das Wort Tod sind eigentlich identisch, nur der Buchstabe Aleph unterscheidet sie. Wahrheit ohne den Buchstaben Aleph heißt Tod. Und so sind Überlegungen philosophischer Art mit Märchenmotiven verknüpft und im Zentrum steht aber immer die Familienkonstellation und was die Erzählerin vor allem umtreibt, ist tatsächlich die Situation in ihrer Familie mit einem Mann, der schon 2 frühere Ehefrauen hatte und sie ist mit einer Stieftochter konfrontiert, die eine Tarantel dann mitbringt, als sie ein halbes Jahr lang bei ihnen wohnt. Und das ist eigentlich das, was sie am meisten umtreibt. Das ist mir aufgefallen. Hat ja auch was Märchenhaftes.
Also die entscheidende Frage ist jetzt, wir haben, glaube ich, eine Vorstellung davon, was für Erzählebenen es gibt. Also die Märchenebene einerseits, andererseits die Familienkonstellation, dann die amerikanische Gesellschaft, die damit porträtiert wird innerhalb der Corona-Pandemie. Wie geht das alles zusammen, Frau Succi-Travalla?
Hervorragend. Ich also halte das Buch echt für einen Geniestreich. Und das liegt auch daran, dass sie dafür so einen tollen Ton findet. Also diese Erzählerin hat ja wirklich ja einen entzückenden Knall und auch eine blühende Fantasie. Und wir kennen auch ein bisschen diesen Ton. Also sie stammt aus New York und es ist auch so dieser Erzählton, ich sag mal Woody Allen oder auch Lily Brett. Also hochneurotische Personen, die auch so immer ein bisschen hypochondrisch sind und so auf ihre Familie gucken. Es gibt natürlich auch eine jüdische Mutter mit einem sehr trockenen Humor, die sehr viele Pointen setzt in diesem Roman. Und ich würde sagen, es ist ein Familienroman, wenn ich ein Genre benennen müsste. Und es wurde zu Anfang schon gesagt, das müssen wir, glaube ich, wirklich fokussieren, dass sehr viel, dass das gelingt, daran liegt, dass es Esther Kinski übersetzt hat. Das hätte auch irgendwie oft läppischer klingen können, wenn das jemand anderes, glaube ich, übersetzt hätte. Ich glaube, dass das sehr schwer ist und sie findet ganz tolle Lösungen einfach.
Ja, Esther Kinski ist eine sehr wählerische Übersetzerin. Das muss man wissen. Wenn das Original nicht ihren Ansprüchen genügt, dann kann es schon mal sein, dass sie aufhört, eine Autorin, einen Autor zu übersetzen. Das hat sie zum Beispiel bei Olga Tokarczuk gemacht, der späteren Nobelpreisträgerin, und sie hat einfach zwischendurch festgestellt, das ist nicht das Niveau, was ich eigentlich übersetzen will.
Das Problem war, glaube ich, irgendwie, sie hat gesagt, die Bücher sind so schlecht lektoriert, dass es auf mich zurückfällt, wenn ich das dann übersetze, wortwörtlich.
Ja, ganz genau. Und wie sieht es hier aus? Also ich würde das gerne mal aufgreifen. Also wir lesen hier, es wird ja immer viel darüber diskutiert, wenn wir deutsche Übersetzungen lesen, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht erwähnt werden. Aber insofern scheint es mir auch ein ganz zentraler Punkt zu sein, dass wir hier auch und vor allem ein Buch von Esther Kinski lesen, Klaus Nüchtern.
Ja, was nicht übersetzt wurde, ist der Titel, Happily, aber auch nicht, glaube ich, aus Bequemlichkeit. Dazu muss man vielleicht sagen, das ist die, nehme ich doch an, die Phrase Happily Ever After. Das ist quasi so das englische Pendant zu, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und darum geht's eigentlich. Dieses Märchenmotiv ist eigentlich sozusagen der Drang, einen Bann zu brechen, etwas zusammenzufügen, etwas wieder zusammenzufügen und heil zu machen. Man kennt diese Motive aus Märchen, wo dann Köpfe abgeschnitten werden und Menschen geteilt werden und dann kommt jemand und legt was drüber oder knüpft etwas aus Brennnesseln und dann werden aus den Schwänen wieder Brüder. Was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, man soll das nicht, wozu wir hier leider mitunter gezwungen werden, man soll das nicht schnell lesen. Ja, also ich würde stark empfehlen, das irgendwie so über die Weihnachtsfeiertage, so jeden Tag 2, 3 von diesen Erzählungen. Die haben schon auch manchmal etwas ziemlich Verstiegenes und das kann schon auch ein bisschen nerven. Gleichzeitig sind sie aber wahnsinnig witzig. Also sie haben irgendwie wirklich so einen hintergründigen Humor. Zum Beispiel irgendwie eine dieser Episoden, Anekdoten aus der Schule, da kommt der Sohn und die Lehrerin zitiert die Mutter zu sich. Und was ist das Problem? Der Bub will nicht als Peter Pan gehen. Ja, also es ist Halloween. Ausgemacht ist, der Bub ist Peter Pan. Die Mutter hat auch schon das Kostüm gekauft, die Strumpfhose besorgt. Als was will er gehen? Als Martin Luther King. Das heißt, es wird ihm dann ein Schnurrbart aufgemalt und er kriegt einen schwarzen Anzug. Und der größere oder andere Bruder sagt, ich gehe bloß als Eule. Und die Mutter ist dann sehr dankbar. Also was wirklich sozusagen ein zentrales Thema ist, ist Mutterschaft. Die überforderte Mutter, die Mutter, die die Kinder nicht auf die Welt bringt. Die alte Frau, die keine Mutter mehr sein kann. Die Hexe, die quasi vom Gebärneid getrieben ist. Die Stiefmutter, die sozusagen immer die Böse ist. Im Märchen natürlich eine Ersatzfigur für die reale Mutter. Diese Last trägt sie ja auch. Und es gibt sowas sogar wie einen Versuch der Ehrenrettung der Stiefmutter. Und zwar sagt sie, ja, okay, mit dem Umstand, dass diese Stiefmüttern in den Märchen immer die Kinder kochen oder zerstückeln, ist eigentlich der Versuch gemeint, sie in ihre Familie einzuwurzeln.
Das redet sie sich ein. Aber es ist ein komisches Buch und man muss total viel kichern. Aber während man noch kichert, gibt es halt immer so ganz jähe Wirklichkeitseinbrüche, wo dann auch ja die aktuelle Situation in Amerika vorkommt, weil man sich ja vorstellen muss, das ist eine weiße Mutter schwarzer Söhne und die hat Angst um ihre Kinder.
Ja, und um ihren Mann.
Weil ja, sie, aber jetzt, Söhne ja, sind halt klein und denen gibt ja, sie Tipps,
es geht
wenn
nur
sie...
um George Floyd und das, also der Mann sitzt dann weinend auf der Badewanne, ja, weil es nicht aufhört und weil man noch immer dafür umgebracht werden kann, dass man schwarzer ist.
Das stimmt, aber ihren Söhnen muss sie halt erklären, dass sie, wie sie sich verhalten im Supermarkt, dass sie nicht irgendwas unter dem T-Shirt haben sollen, damit niemand denkt, dass sie eine Knarre haben und dass einfach sie erschossen werden. Aber dieser Wechsel, das fand ich sehr anregend.
Herr Böttiger, etwas didaktisch gefragt. Was kann man aus diesem Buch lernen?
Ich habe gelernt, dass es eine Tradition in Amerika gibt, gerade so einen jüdischen Humor hier in Verbindung mit diesem Leben in den Südstaaten. Dieser jüdische Humor, der geht erstmal scheinbar über die Dinge hinweg. Das ist auch die Leistung der Übersetzerin, dass da eine doch im Deutschen sehr schwer wiederzugebende Mentalität, so mit den Witzen, in den Dialogen, in den Andeutungen, dass das wiedergegeben wird. Mir ist aufgefallen, das gehört auch zu Amerika, dass alles in der Familienkonstellation bleibt. Also die politische Situation taucht subkutan auf an manchen Stellen. Natürlich die Rassendiskriminierung, diese besondere Situation als Jude in der jetzigen Situation in den USA zu leben. Aber im Vordergrund steht die Familie im Grunde auch als Halt. Sowas wie die konkrete Präsidentschaft im Moment in den USA kommt gar nicht vor. Die aufgeheizte Stimmung, was sich da auch politisch, gesellschaftlich entwickelt, kommt überhaupt nicht vor. Es gibt etwas Zeitloses, Schicksalhaftes, was in diesen Märchenstrukturen immer anklingt. Und die Familie ist der Halt, der dann alles ausbalanciert. Und das ist vermutlich eine sehr amerikanische Art und Weise, damit umzugehen. Und es gibt ja die Figur des sogenannten Pestdoktor. Das ist eine Figur, die die Erzählerin, die Autorin in Barcelona kauft. Und das ist so eine Schutzfigur, eine Heilfigur. Und der Pestdoktor, der ist aber keiner, der heilt, sondern der nur beobachtet. Und das kann man auf die Schreibweise dieser Autorin, glaube ich, eindeutig beziehen. Also es gibt nichts zu heilen, es gibt etwas zu beobachten, etwas festzuhalten. Und das ist ihre Art, mit diesem Leben in den USA umzugehen. Und die Märchenstruktur hat etwas zutiefst Amerikanisches, weil es geht auch um das Schicksal, etwas Überzeitliches, was über die konkreten gesellschaftlichen Gegebenheiten immer hinausweist und so einen Halt verspricht.
Also, Happily, eine persönliche Geschichte mit Märchen, für den Residenzverlag von Esther Kinski ins Deutsche übertragen, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank.